Er hat es schon oft gehört, das Lied, das weder er noch das singende Vöglein selbst versteht. Allein es trifft ihn so unwiderstehlich neu und lieblich, dass er die Stadt mit Konzertsälen, Spielen und Opernhäusern und all dem künstlichen Wesen und Unwesen verlassen und fliehen und, sei's auch nur auf Tage und Stunden, hin und hinaus muß, wo die Natur das große Gedächtnisfest ihres Ursprunges zelebriert. Sieh, wie schön! Auf dem Haupte die Blütensträuße der Bäume, um Schulter und Lenden den Blumenmantel ihrer unentweihten Jungfräulichkeit. So steht sie überwältigt und still. Und nur das himmelerhobene Antlitz zittert und lächelt vor Schauer und Wonne der Erinnerung zugleich. Der Vogel aber, ihr Stimmführer, singt sein altes, heiliges Lied, und die anderen Tiere, ihre Anwälde, lauten und brüllen und kreischten jeglich nach seiner Art und Empfindsamkeit, und der Mensch, der drei Teile der Zeit ein halber Gott oder ein Teufelchen voll Harm und Elend gewesen wird, Mensch, in die Amtsstarre, und salonsteife Lehmfigur fährt der Geist Gottes, der belebende Frühlingshauch. Ein Blick, ein Atemzug, o herrlich, wunderbar und wonnereich! Ihm ist, als wäre er nie gewesen, und doch fühlt er sein Leben groß und voll wie eine Weltgeschichte. Sein Stammbaum ist ein blühender Maibaum. Das Makel seiner Schmach steht wie ein verduftendes Wölkchen am Himmel. Die Nägelzeichen seiner Leiden sieht er wie flüchtige Furchen, die der spielende Fisch zieht im Wasserspiegel, wie schwache Spuren einer über das Sandfeld eilenden Hündin. Die nächste Sekunde hat sie verwischt. Ein neuer Adam steht er da in der neu gewordenen Welt, groß ohne Bewusstsein, wie die Unschuld und wie das ungetrübte Wohlsein ohne Gefühl, hochselig. Aber nicht lange. So ergeht es dem Neuen, wie vorlängst dem Alten. Er erblickt sich allein, er, der einzige Fremdling in der weiten Schöpfung, neben dem Getier, das ihn und neben Gott, den er nicht versteht und begreift. Er versinkt in schwermütige Gedanken, in sehnsüchtiges, ahnungsreiches Träumen, und als er erwacht, steht sein Gedanke, seine Sehnsucht und Ahnung verkörpert vor ihm als Mitmensch, Greis und Kindlein, nach denen sein Herz innig begehrt und wonach es ewig begehren muß als nach losgerungenen Teilen seines Ichs. Und das konnte der Mensch in seiner winterlich starren Selbstsucht, in seiner jämmerlichen Kleinmütigkeit verlernen, vergessen fast und völlig, würde es sogar vergessen haben und ganz verlernt, wenn nicht alljährlich der Frühling käme mit seiner leisen Mahnung, wo dann das Vöglein singt sein lieblich hohes, heiliges Lied. O Sulamit, süße Freundin, ich suchte dich im Myrtenhain, im kühlen Schattengange, ich suchte dich auf offenem Feld, im heißen Strahl der Sonne, o süße Freundin Sulamit. »Hören Sie«, rief er plötzlich innehaltend, »das Vöglein hier zur Linken drüben? War's nicht so?« »Ach, Sie hören es nicht wohl. Legen Sie vielleicht Ihr Ohr an diese Lauböffnung, nicht wahr?« »Wie?« Jetzt hörte ich wirklich in einiger Entfernung einen Vogel, früher aber wahrhaftig nichts als des seltsamen Mannes Stimme, die freilich gegen Ende so sonderbar singend und pfeifend, fast flötend geworden war. Ich wollte es eben dem Manne nebst meiner Verwunderung darüber sagen und bekennen, wandte mich ab vom Laub und um, aber... »Wo war der gute Mann?«
»Sie, guter Freund«, rief ich,
Lieber Herr, Sie! Keine Antwort war zu hören. Ich lief aus der Laube, keine Spur war zu sehen. Wo er gesessen war, lag ein graues und ein rotes Federchen. Mir war sonderbar, fast grauenhaft am hellen Tage. Meine ganze längst untergegangene Jugendmärchenwelt ging wieder auf. Sollte der Mann? Nein, nein. Das Rot an Kehle und Brust war ein lang gezipftes rotes Halstuch und das schwarze Plättchen am Kopfe war ein so gefärbtes niederes Käppchen gewesen. Ja, ganz gewiss, ganz sicher. Wie ein gescheiter Mensch, nur so närrische Gedanken. Aber wie kamen die Federchen an Ort und Stelle, ein rotes und ein graues? Sein Halstuch war doch Seiden und sein Beinkleid von grauem Satinklot. Ganz gewiss. Aber wie ich mich auch überreden mochte, überreden konnte, eine Unheimlichkeit trieb mich aus der erst so traulichen Halle, aus dem weiten Garten in die noch weitere Freie. Sieh und da sah ich auf einmal und wie heut zum ersten Male, was der Gimpel, nein, nein, der Mann, wollte ich sagen, mir erzählt hatte. Auf grünem Anger lagerten und walzten harmlose Menschen, in Fluss und See schwammen und plätscherten fröhliche Menschen, Spaziergänger jauchzten und sangen, die Kreuz und die Quere, die Niederungen wogten, die Höhen bewegten sich, und das Flüstern und Girren aus den Lauben gab Zeugnis für inniges, seliges Innenleben. Die Stadt aber war still geworden und leer, wie ein Bienenkorb, aus dem der Weisel ausgeflogen. Der Mensch feierte mit der Natur das Fest seines Ursprungs.
Franz Stelzhammer, der berühmte Mundartdichter als Prosaist. Demnächst noch ein bisschen mehr von ihm. Nächsten Sonntag, nächste Patina.